Schutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Kinderschutz im Dialog, der Systemversteher-Podcast. Hallo Carsten.
Hi Alex.
Heute möchte ich gerne mit dir reden, ein bisschen über Diagnosen, ein bisschen über Akten, ein bisschen darüber, was bedeutet eigentlich eine Diagnose bekommen und ist das vielleicht auch eine Vorverurteilung und bleibt das für immer, also unter dem Motto einmal in der Akte, einmal diagnostiziert und für immer ein Stempel. Hast du schon mal erlebt, dass es falsche Diagnosen gibt, die für immer an einem Kind, einem Jugendlichen haften bleiben?
Ich habe definitiv erlebt, dass Diagnosen sehr prägend sein können. Und das hat ja immer zwei Seiten. Einerseits macht es manchmal Dinge einortbar und dann ist eine Hilfe vielleicht auch ein Stück passgenauer. Und andererseits ist es immer verbunden mit der Gefahr, dass man etwas aus einem bestimmten Blickwinkel sieht und nur darauf wartet, dass sich dann ein bestimmtes Verhalten zeigt. Und da wird es dann in meinen Augen deutlich problematisch.
Braucht es, dass es Diagnosen immer dann gibt, die eine lebenslange Gültigkeit haben? Oder bräuchten wir eigentlich Diagnosen, die überprüfbar immer wieder sind, also Diagnose für 2 Jahre?
Also in der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit lebenslangen Diagnosen zu arbeiten, wäre völlig entgegen jedem Standard. Sondern da geht es ja gerade darum, vorläufige Diagnosen auch zu geben. Vielleicht muss man mal damit anfangen, was ist denn eigentlich eine Diagnose? Also eine Diagnose beschreibt ja einen bestimmten Krankheitsbegriff. Das ist es in der somatischen Medizin genauso wie in der psychiatrischen Medizin so. Und dann muss man mal wissen, wie kommt das eigentlich zustande? Eigentlich kommt es zustande, weil man Symptome hat. Bestimmte Symptome fasst man zusammen zu bestimmten Syndromgruppen. Und bestimmte Syndromgruppen ergeben dann ein Krankheitsbild. Das sind aber häufig sehr gegriffene Dinge. Und es ist wirklich, ich würde sagen, häufig auch gar nicht sehr, es bringt einem gar nicht viel, mit Diagnosen um sich zu werfen, sondern es ist ja viel, viel wichtiger zu schauen, was braucht denn das Kind eigentlich? Und wenn du dir anschaust, dann spricht man ja heute zum Beispiel auch häufig von Spektrumstörungen, also im Autismusbereich ist das vielleicht eine der bekanntesten Sachen, dass man sagt Autismus-Spektrum, weil es ein breites Spektrum an Verhaltensweisen gibt, wo man sagt, okay, die ordnen wir jetzt mal in einer bestimmten Kategorie ein. Und gleichzeitig sagt man damit aber, es gibt ein Spektrum. Das heißt, es gibt nicht die Diagnose, sondern es gibt ein Spektrum. Dann sprechen wir da ja auch von Diversität, also Neurodiversität. Und da merkt man dann ja spätestens, ach guck mal, das hat ja auch was mit mir selbst zu tun. Also ich verhalte mich auf eine bestimmte Art und andere Menschen verhalten sich auf eine andere bestimmte Art. Und die Grenze zu ziehen und zu sagen, das eine ist übrigens pathologisch und das andere ist jetzt noch im Normbereich, ist ja oft gar nicht so einfach und manchmal auch gar nicht so sinnvoll, weil uns das häufig auch trennt davon. Das trennt dann denjenigen, der auf etwas schaut, von demjenigen, auf den gerade geschaut wird. Also ich finde auch, Diagnosen haben natürlich auch einen gewissen Machtfaktor. Von demjenigen, der diagnostiziert, zu demjenigen, der diagnostiziert wird.
Ich bin in einem anderen Satz, ehrlich gesagt, im Kopf gerade hängen geblieben. Und zwar, dass du gesagt hast, dass Diagnosen Symptome beschreiben und dass man überlegen muss, wie man die braucht. Und habe mich gefragt, ob Kinder und Jugendliche Diagnosen brauchen oder ob Erwachsene die brauchen, um eine Umgehensart zu finden. Also braucht Kinder- und Jugendhilfe für Kinder gemacht eigentlich Diagnosen oder brauchen Erwachsene die, um was greifen zu können?
Das ist natürlich übrigens ein ganz anderes Thema, wenn du Kinder- und Jugendhilfe ansprichst. Das muss man scharf trennen von dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie brauchst du Diagnosen vor allem, um Dinge auch abrechnen zu können, um es mal ganz klar zu sagen. Was ja auch gut ist, ne? Dann brauchst du nicht darum zu ringen, zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe und dann muss ich alles Mögliche in Bewegung setzen, sondern du hast eben ein festgeschriebenes Krankheitsbild, was ablesbar ist, was eine Ziffer hat und dann kann das auch abgerechnet werden. Das ist ja schon auch eine Errungenschaft, ja, dass du ein Anrecht auf diese Hilfe hast und dabei hilft das sicherlich auch gegenüber einer Abrechnung, gegenüber einer Krankenkasse. So. Dem Kind, dem Jugendlichen hilft es in meinen Augen überhaupt nicht weiter, dass es eine Diagnose gibt, sondern im Gegenteil. Ich glaube, das kann eher dazu führen, dass ich etwas festschreibe und wenn ich etwas festschreibe, dann ist die Beweglichkeit darin, sich auch weiterzuentwickeln, also zumindest steigt die nicht dadurch. Und in der Kinder- und Jugendhilfe übrigens, da haben wir ganz bewusst eben keine festgeschriebenen Diagnosen, wie zum Beispiel durchaus auch in der Eingliederungshilfe. Da gibt es wieder stärker Diagnosen. Oft ist es so, dass gerade SozialpädagogInnen so ein bisschen darunter leiden, so auch das Selbstbild dieses Berufsbildes leidet manchmal so ein bisschen darunter, ja, da hat man nicht diese Diagnosen. Man kann nicht mit diesen tollen Wörtern um sich werfen, die es dann so gibt. Also ich habe manchmal den Eindruck, das macht was mit dem Selbstbild von SozialpädagogInnen. Und ich finde, das ist überhaupt nicht gerechtfertigt, weil ich persönlich glaube, dass das dazu führt, dass wir als SozialpädagogInnen, als ErzieherInnen im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe immer fragend bleiben. Dadurch, dass wir keine klaren Diagnosebilder haben, bleiben wir den gesamten Prozess überfragend. Und ich finde, dass es für Kinder und Jugendliche eigentlich nichts Besseres gibt, als den ganzen Prozess überfragend zu bleiben. Und immer mit dem Bild zu gehen, okay, ich habe ja ein bestimmtes Verhalten vor mir. Ich gehe erstmal davon aus, dass es einen guten Grund für dieses Verhalten gibt. Ich gehe erstmal davon aus, wenn das Verhalten nicht in den Kontext passt, den ich hier erlebe und das in dem Kontext merkwürdig finde, dass ich mir dann die Frage stelle, okay, in welchem Kontext könnte dieses Verhalten eigentlich Sinn ergeben? Und in diesem fragenden Bild zu bleiben, ist in meinen Augen eine der größten Stärken der Kinder- und Jugendhilfe. Und es wird oft verkannt. Ich finde, dass das etwas ist, mit dem wir richtig punkten können und mit dem wir viel selbstbewusster umgehen könnten.
Bedeutet dieses Fragen bleiben nicht auch unsicher bleiben? Also kann eine Diagnose übrigens auch Sicherheit geben? Ist es wichtig für Kinder zu wissen, so heißt das übrigens und ich bin nicht einfach nur anders, das ist nicht irgendwie komisch, sondern das hat einen Namen, das gibt mir vielleicht auch Sicherheit. Ich kann einen Umgang damit finden, weil es Ideen dazu gibt, wie ich das in meinem Alltag wiederfinden kann, weil ich darüber gesondert übrigens auch Hilfen und Unterstützung bekommen kann, wenn es eine Diagnose gibt. Also kann eine Diagnose nicht auch Sicherheit sein und nicht nur das Setting des Fragenbleibens ein Gewinn ist, sondern eben auch eine Unsicherheit?
Ich würde es so ausdrücken. Was immer hilft, ist psychoedukativ eine Idee davon zu haben, was passiert da eigentlich gerade. Ich glaube nicht, dass ich dafür immer ein Krankheitsbild brauche. Ich glaube, dass es manchmal hilft zu erklären, was passiert da eigentlich gerade, was passiert da vielleicht neurologisch, was passiert da aber auch in den Botenstoffen, Ausschüttungen. Und das sind alles Sachen, die klingen alle hochkompliziert. Ich glaube, das kann man Kindern und Jugendlichen sehr, sehr gut vermitteln. Da fangen wir übrigens auch gerade mit an, dass wir in bestimmten Bereichen, auch im spezialtherapeutischen Bereich, Kindern versuchen, auf eine visuelle Art und Weise deutlich zu machen, was passiert eigentlich, wenn das Dopamin hochschießt, was passiert eigentlich, wenn bestimmte Botenstoffe zu viel da sind oder zu wenig da sind und so. Also psychoedukativ zu sein, erklärend zu sein und jemanden nicht alleine zu lassen mit seinen Verhaltensweisen, das ist auf jeden Fall sinnvoll. Also ich bin kritisch, aber das ist auch meine persönliche Haltung, kritisch gegenüber Krankheitsdiagnosen als etwas, was dann weiterhilft, weil ich oft die Erfahrung gemacht habe, das führt eher dazu, dass man ein Stück weit auch sich dem auch ausgeliefert fühlt. So. Und ich will mal ein ganz prägnantes Beispiel nennen, das passt an der Stelle ganz gut. Ich habe ja eine Zeit lang auch in der Eingliederungshilfe gearbeitet. Und ich komme aber ja aus der Jugendhilfe, für die, die das öfter hören, ist das ja bekannt so. Und dann kam mir in dieser Eingliederungshilfe eine junge Frau entgegen, nicht älter als 18, 19. Und immer wenn die mich sah, ist die zur Salzsäule erstarrt, blieb stehen, und sah in meinen Augen total angstvoll aus, ja. Und irgendwann wunderte mich das und ich habe dann die KollegInnen befragt, habe gesagt, was ist mit der so, ne? Was da los so, ne? Und die Antwort war ja, die hat Mutismus. Mhm. Das war die Antwort darauf. Und damit waren alle anderen Fragen erledigt. Und da habe ich gedacht, die Antwort würdest du in der Jugendhilfe nie bekommen. Da würdest du, ja, da gab es mal, vielleicht, da gab es Erlebnisse. Oder wir vermuten, da gab es mal was. Wir wissen gar nicht genau, aber da könnte mal was mit dem Vater gewesen, da könnte mal was mit dem Onkel gewesen sein. Oder kein, also ich glaube, da würde man zwar vielleicht Thesen bilden so, vielleicht gäbe es in der Akte auch schon mal was, das ist dann übrigens gut. Also traumatische Vorerfahrungen festzuhalten in der Akte ergibt schon eine Menge Sinn, ne? Und die dann zu lesen, ergibt übrigens noch mehr Sinn, weil man dann manches Verhalten auch einordnen kann. Und das ist dann nämlich kein krankhaftes Verhalten. Das ist dann nämlich die gesunde Reaktion auf ein ungesundes Ereignis, so, ne? Das ist aber dann nicht so, wenn du mit Diagnosen operierst und sagst, ja, die spricht halt nicht und fällt sich auch sonst einem bestimmten Krankheitsbild entsprechend, dann hat die halt Mutismus und dann brauchst du auch keine Fragen mehr zu beantworten. Das finde ich schwierig.
Ich finde, man kann das vielleicht gut zusammenfassen, darunter zu sagen, Diagnosen sind eine Erklärung und Diagnosen sind aber keine Begründung, kein Ergebnis. dass das vielleicht eher das Thema ist, zu sagen, eine Diagnose beschreibt etwas, eine Beschreibung, aber eben keine Erklärung, kein Ergebnis für irgendwas. Und dabei offen zu bleiben. Und das mit den Akten, da bin ich zwiespältig zu, weil Situationen, Ereignisse sollen dokumentiert sein. Ich finde auch, sie sollen festgeschrieben werden. Ich finde auch, es ist total wichtig, Sachen zu lesen, weil wir dadurch nochmal anders den guten Grund verstehen können. Und gleichzeitig werden Sachen ja auch manchmal, also wenn wir uns unsere Jugendhilfelandschaft angucken, dann gibt es viele personelle Wechsel. Und manchmal wird es dann einfach so übergeben, ohne dass es nochmal hinterfragt wird. Und dann steht in der Akte beispielsweise die Verdachtsdiagnose Autismus drin. Und plötzlich hat das Kind, der Jugendliche, einen Autismus, die nächste Sachbearbeiterin kommt, eine neue Institution wird angefragt und es gibt plötzlich eine Diagnose, von der es aber eigentlich übrigens gar keine feste Begründung gibt oder die erstmal ein Verdacht war und plötzlich steht die festgeschrieben und dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage auch, wie kriegt man die denn wieder los? Also kriegt man die wieder los, weil das ja auch ein Teil von Stigmatisierung für ein Leben lang einfach auch sein kann, ne? Wenn das einmal so kommuniziert wird, so ist das.
Total. Und übrigens, wenn man mal über unseren Bereich hinaus guckt, dann schaut ihr mal an, was mit Kindergartenakten passiert. Ja, da schreiben ErzieherInnen Dinge in Kindergartenakten und da sind Menschen, die tolle Arbeit machen. So, aber die Frage, wie gut die geschult sind, um Diagnosen zu stellen, die dann übrigens ein Leben lang in der Schulakte bleiben, da habe ich schon so ein bis drei Fragezeichen im Kopf. So. Und das sind Sachen, die bleiben ein Leben lang in deiner Schulakte. So. Also da finde ich es ganz kritisch übrigens. Und bei uns würde ich sagen, naja, also es ist ja okay, wenn jemand eine Verdachtsdiagnose stellt. So, ne? Nur wichtig ist, dass man das dann immer wieder überprüft. Erstens, das heißt, ein professionelles Verhalten oder Umgehen damit wäre ja zu sagen, ach guck mal, hier steht eine Verdachtsdiagnose drin, die ist aber 4 Jahre alt. Warum ist denn die eigentlich noch gar nicht überprüft worden? Können wir das Thema bitte nochmal angehen? Das wäre ja professioneller Umgang damit. Und zweitens, das, was wir, glaube ich, fast in jeder Folge hier irgendwie erwähnen, also Systemversteher, ja, das heißt ja für uns, dass wir sagen, ey Leute, diese Idee verstehen zu wollen, die darf ja nicht aufhören, nur weil da mal irgendeine Verdachtsdiagnose drinsteht oder selbst wenn es andere Dinge sind, die dort beschrieben sind, Fragen zu bleiben. Verstehen zu bleiben, verstehen wollen zu bleiben. Also ich finde, das ist eine Frage von Haltung. So, ne? Also das ist in meinen Augen eigentlich gar nicht so ein starkes Argument gegen die Verdachtsdiagnose, sondern es ist ein starkes Argument, wie gehst denn du dann damit um, wenn dir das begegnet? Ne? Und das nicht als ja guck mal, da war doch mal was so. Ja, sorry, das ist halt kein professioneller Umgang.
Ja, und sich auch immer wieder zu hinterfragen, weiß ich das, vermute ich das, woher kommt denn dieser Schluss? Ne? Also auch in Gruppen immer wieder empfehle ich das, in der eigenen Wahrnehmung zu bleiben. Ne? Also nur weil was übermittelt ist, auch nochmal in den Abgleich zu gehen, erlebe ich das übrigens auch gerade oder ist es ein Fakt, der aus der Kindheit, aus der Vergangenheit herrührt, der aber überhaupt gar nicht mehr Thema ist und damit sich so durchzieht, der wird im Kopf mitgenommen, aber es gibt gar kein eigenes Erleben. Auch das ist Fluch und Segen von dir. Diagnosen, ne? Dass da irgendwie man so ein bisschen oder die Gefahr besteht, nicht man tut es, nicht wir tun es, aber es besteht die Gefahr, dass so ein Moment kommt von ich ruhe mich auf der Diagnose aus, weil die bedeutet das und das, ohne weiterhin zu gucken und zu sagen, welches Kind, welcher Jugendliche begegnet mir denn? Und damit übrigens einen Umgang, eine Arbeit zu finden und nicht nur mit dem Titel, der da dran steht. Glaubst du, es gibt eine, oder wie wichtig ist die Unterscheidung der Bereiche, weil da ja Diagnosen auch unterschiedliche Macht haben? Also du hast es eben schon am Anfang gesagt, diese Trennung Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe, nun sind wir eins.
Also zumindest haben wir beide Bereiche bei uns und auch wir müssen immer wieder dafür arbeiten, dass sozusagen beide Bereiche gut zusammenarbeiten. Ich finde, das kriegen wir mittlerweile wirklich schon auf einem Niveau hin, dass es beachtlich ist so und das ist natürlich viel einfacher, als wenn du jetzt getrennte Institutionen hättest, ne? Das macht vieles einfacher, auch unser Leitungsteam spiegelt das ja wieder, dass du eben ÄrztInnen, TherapeutInnen und PädagogInnen in einem Leitungsteam hast, des RPZs, da sind wir schon auf einem verdammt guten Niveau und trotzdem auch wir müssen jeden Tag wieder daran arbeiten, dass diese Profession, diese unterschiedlichen Professionen, diese unterschiedlichen Sprachen, diese unterschiedlichen Herangehensweisen, diese unterschiedlichen Menschen immer wieder eine Ebene finden, miteinander gut zu sprechen und immer wieder sozusagen sich auf das zu fokussieren, worum es geht, nämlich das Kind, den Jugendlichen und die Familie. Und das in das Zentrum zu setzen und dafür zur Not auch mal gegenseitige Übersetzungsleistungen zu bringen. So. Und in der Eingliederungshilfe sage ich das sehr deutlich, bei unter 21-Jährigen eine Unterscheidung zu machen und zu sagen, also du gehörst nicht in die Kinder- und Jugendhilfe, weil dein IQ zu schwach ist. Also ich sage das mal noch böser, du kommst nicht in die Kinder- und Jugendhilfe, weil du zu dumm bist. Das halte ich für einen Skandal. Das halte ich für einen absoluten Skandal. Also um es klar auch mal politisch zu benennen, es darf unter 21 Jahren keine Kinder und Jugendlichen außerhalb von Kinder- und Jugendhilfe geben, wenn sie sozusagen einen Kinder- und Jugendhilfe-Anspruch haben. Sie müssten genauso einen Anspruch darauf haben wie alle Kinder und Jugendlichen, die eben geistig über einem bestimmten Normbereich sind. Denn darum geht es ja letztendlich in der Eingliederungshilfe. Das hat man ja versucht. Man hat ja mit den Gesetzeslagen, man hat ja versucht, große Lösungen zu finden, die große inklusive Lösung zu finden. Der neue Referentenentwurf ist in meinen Augen zwar ein klitzekleiner Schritt in die Richtung, aber es meilenweit davon entfernt, was wir eigentlich bräuchten, um wirkliche Chancengleichheit zu haben, damit Kinder und Jugendlichen, die bisher im Bereich der Eingliederungshilfe sind, also von einer wirklichen Inklusion kann man auch beim neueren Gesetzesentwurf, der übrigens auch mehrere andere, meinen Augen, große Schnitzer in sich hat, in sich trägt, aber das ist nochmal ein Thema für einen eigenen Podcast, kann man überhaupt nicht sprechen. Und das wäre dringend notwendig. Und da bräuchte es in meinen Augen eben genau, da hilft es in meinen Augen nicht wirklich weiter. Oder ich drücke das mal anders aus, da löst eine Diagnose eben nicht jedes Problem. Ich bin ja gar keiner, der das per se ablehnt. So. Aber ich bin schon der Meinung, das löst nicht jedes Problem. Und systemisch mal auf die Problematiken zu schauen und übrigens auch mal zu schauen, was macht zum Beispiel ein Kind, was eine sogenannte Behinderungserfahrung hat, was macht denn das eigentlich mit dem Geschwisterkind? Was macht das mit den Eltern? Was macht das mit der Beziehungsdynamik? Was macht das mit dem System und so? Das sind ja wichtige Fragen und die gehen im Moment flöten, weil man sich die gar nicht anschaut, weil diese Systeme im Moment eben noch komplett getrennt gedacht werden. Das finde ich schade.
Ich würde gerne genau das einmal ganz kurz machen, nämlich die Perspektive eines Elternteils einnehmen. Wir haben auch da, verraten wir jetzt kein großes Geheimnis, wir haben in den Folgen vorher darüber gesprochen, auch wir haben Kinder. Und ich möchte einmal überlegen, dass wenn das unsere Kinder betreffe, unsere Familien betreffe, nochmal zu schauen, ob das eben auch hilfreich sein kann, weil ich kann das aus meinem Umfeld beispielsweise erzählen. Da war das schon auch Thema an der einen oder anderen Stelle, dass Kinder Verhaltensweisen, Symptomatiken zeigen, die nicht der sogenannten Norm entsprechen. Ich habe da eine innerliche Sperre, merke ich immer wieder, wenn ich das so sage, weil ich glaube, dass wir viel größer denken müssen und dass wir uns ein bisschen lösen müssen von Normvorstellungen. Und trotzdem erlebe ich auch da, dass Diagnostiken total wichtig sind, dass es total wichtig ist, dass am Ende aber auch ein Titel dabei rumkommt, also eine Diagnose, ein Wort, was das beschreibt, weil das in Familiensystemen, so ist die praktische Erfahrung, die ich jetzt beispielsweise aus dem Freundeskreis einmal teilen kann, dafür sorgt, dass es ein Aufatmen gibt und dann eben auch den Anteil zu sagen, ich setze mich damit auseinander, was bedeutet das, was braucht mein Kind vielleicht auch? Also, und das ist das Wichtige, glaube ich, was es im Zusammenhang mit Diagnose geben muss, ein Beschäftigen damit, ein Auseinandersetzen damit, was hat das für eine Bedeutung, was bedeutet das in der Lebenspraxis. Aber ich erlebe eben auch, dass es hilfreich ist, wenn es einen Namen hat, weil ich dann sagen kann, okay, und jetzt steige ich ein und kümmere mich darum. Glaubst du, dass das aus, also ich würde gerne in der Elternperspektive bleiben, glaubst du, es wäre für dich hilfreich, wenn es jetzt dein Kind beträfe?
Für mich ganz persönlich fände ich es schwierig. Also ich denke so nicht. Also ich denke so nicht und ich denke auch nicht in diesen Kategorien. Und mir hilft es auch nicht, in solchen Kategorien zu denken. Ich verstehe aber, dass es andere Eltern gibt, denen es durchaus hilft, in diesen Kategorien zu denken. Und ich komme damit auch zurecht, wenn man damit nicht stehen bleibt. Wenn man damit nicht stehen bleibt und sagt, dann habe ich es ja. Sondern wenn man dann weiterschaut, wenn man eben von Spektren spricht, wenn man nicht so eine bescheuerte Trennung macht zwischen gesund und krank und so, sondern wenn das hilft, sozusagen sich auf den Weg zu begeben, auf eine weitere Reise zu begeben und zu gucken, was sind eigentlich ideale Bedingungen, was braucht denn dieses Kind eigentlich und so, dann also will ich mich da gar nicht verstreiten. So, aber du merkst schon, ich bin kritisch, vor allem natürlich, Also als ich in den 90ern, Anfang der 2000ern, war es halt total hip, ADHS-Diagnosen zu vergeben. Ne? Und ich meine, das musst du dir einfach mal vorstellen, man setzt Kinder, von denen man weiß, die brauchen Bewegung. Ne? Übrigens, schau dir mal die Verteilung auch an, ne? In den Diagnosevergaben in Förderschulen zum Beispiel, so junge Mädchen. Dann schau dir mal an, wie Kindergärten gestaltet sind häufig so. Und dann setzt man eben Kinder, die ganz viel Bewegungsdrang haben, die Anreize brauchen, die spielen müssen eigentlich, ne? Wo das total wichtig ist. Das wissen wir ja alles. Also wer Hüter liest oder alle anderen, die sich dazu äußern, weiß ja, was Kinder brauchen. Und dann gucken wir uns unser Schulsystem an, wie es denn so landläufig läuft in den Regelschulsystemen. Und da setzen wir Kinder 45 Minuten auf einen Stuhl und wundern uns, dass sie das nicht hinbekommen. Und wenn du dann noch Pech hast, dann findest du irgendjemanden, der das dann ADHS nennt. Und da spätestens hört es für mich auf, seriös zu werden. Das ist die große Gefahr, finde ich, dass wir systemische Probleme, die wir Kindern aufoktroyieren, ja, also wir oktroyieren Kindern unsere systemische Inkompetenz auf, indem wir Dinge tun, von denen wir eigentlich wissen, dass sie schlecht für Kinder sind. Und das machen wir aber trotzdem, das ziehen wir durch. Und die Kinder, die das dann nicht packen, denen geben wir dann Diagnosen. Also da kriege ich Probleme. So. Und trotzdem verstehe ich den Punkt, den du gerade benannt hast, und will auch sagen, dass es den natürlich auch gibt.
Ich habe gerade noch mal so gedacht, naja, dann eine Diagnose ist halt ein Erklärungsversuch, ne? Also sich das selber packbar zu machen. Und das, was du gerade beschrieben hast, finde ich so wichtig. Denn das macht für mich einmal offen die Überlegung, brauchen nicht die Kinder die Diagnose, braucht das System quasi. Also funktioniert unser System nicht.
Das Symptom beschreibt das Kind und eben nicht die Umstände. Und das, da ist jetzt schon die riesengroße Lücke. Ja? Also wenn ich auf ein Kind schaue und mir das Verhalten eines Kindes beschreibe, dann reicht es eben nicht, auf das Kind zu schauen. Dann müsste ich mir das System angucken, dann müsste ich mir das Familiensystem angucken, dann müsste ich mir angucken, wie ist eigentlich das Classroom-Management, wie ist eigentlich die Schule gestrickt, wie sind die Gebäudestrukturen, wie sind die Möglichkeiten zu spielen. Also das müsste ich mir ja alles dann im Gesamtkontext angucken. Das tut man ja eben gerade nicht, wenn man zum Beispiel psychiatrische Diagnosen vergibt. In der Behandlung, also bei uns zum Beispiel gerade mal, ne, da gucken wir eben auf das System so, und das tun wir auch, ne, aber in der Diagnosevergabe, da spielt ja eben gerade, spielen diese soziologischen oder sozioökonomischen Faktoren spielen überhaupt keine Rolle. Und da fängt es ja schon an, in meinen Augen schräg zu werden.
Und ich habe gerade kurz gedacht, sind eigentlich die Kinder, denen wir Diagnosen geben oder denen das System Diagnosen gibt, sind die eigentlich Detektoren dafür, was bei uns noch nicht richtig läuft, was es zu optimieren gilt, wo es Verbesserungswert. Also ist es eigentlich, sind diese Kinder und Jugendlichen, sind die unsere Lupe?
Ich finde, das beschreibt es eigentlich ganz gut. Ich glaube, also bestimmt nicht analog und 1:1, aber ich glaube schon, dass Kinder uns als Gesellschaft auch einen Spiegel vorhalten, wo wir vielleicht dringenden Entwicklungsbedarf haben. Das glaube ich schon.
Und jetzt hast du eben gesagt, du denkst nicht so. Du denkst nicht in Kategorien. Und jetzt gibt es sie aber. Also das ist ja ein festgeschriebener Fakt. Wir haben Diagnosen, sie werden vergeben, sie werden benutzt. Da kommen wir nicht drum rum. Das ist so. Das ist das aktuell bestehende System.
Also ich will das immer wieder deutlich sagen. Das gibt es in der Kinder- und Jugendhilfe so eben nicht. Ja, also wenn wir arbeiten im Paragraph 36 SGB 8 mit sogenannten Hilfeplanzielen, so kann man auch drüber diskutieren, weil ich finde, erstmal sollte man verstehen, bevor man Ziele formuliert. So, das steht da nicht.
Eigene Folge an der Stelle, eigene Folge wert. Ja,
das fehlt, finde ich, an der Stelle so. Aber da geht es ums Verstehen, um nicht, also was nicht fehlt, sind Diagnosen, um dann im Hilfeplan weiterzumachen. Also das heißt, und das will ich wirklich, das kann ich nicht deutlich genug sagen, dass wir uns als Menschen, als Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe uns immer wieder fragen müssen, gerade weil wir kein festgelegtes Diagnoseinstrument haben, uns immer wieder fragen müssen, was braucht denn dieses Kind? Was ist denn der gute Grund für das Verhalten? Was sehe ich eigentlich? Was bewegt dieses Kind in mir? Finde ich übrigens auch immer eine total wichtige Frage. Was löst denn das Kind bei mir eigentlich aus? Und was könnte denn das wiederum auch für das Kind bedeuten? Und so. Also das ist so viel komplexer, und in meinen Augen aber so viel klüger und smarter und weitbringender, als einfach eine Diagnose zu vergeben. Also ich bin stolz darauf, dass wir das nicht haben. Und ich bin sehr stolz darauf, wie wir organisiert sind und wie Kinder- und Jugendhilfe sich immer wieder ehrlich gesagt, achtsam, fragend, respektvoll und vielleicht sogar auch ein bisschen demütig diesem Thema stellt und da eben nicht mit so einer Allmacht von ich weiß schon, was das ist und das schreibe ich jetzt mal fest. Das finde ich schon gut. Wir haben auch unsere Schwächen und so, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber das finde ich ist für mich ein deutlicher Pluspunkt für Kinder- und Jugendhilfe.
Und glaubst du trotzdem, es braucht beides? Also weil wir haben Kinder- und Jugendpsychiatrie, wir haben Jugendhilfe hier, wir vereinen ja genau das. Das ist unsere Besonderheit, unsere Spezialisierung, Spezifizierung, dass wir genau das haben, dass wir diese beiden Systeme, die ihre eigene Daseinsberechtigung und Notwendigkeit haben. Ich finde übrigens beide Systeme wirklich wahnsinnig notwendig, also Kinder- und Jugendpsychiatrie total notwendig, Jugendhilfe total notwendig. Das vereinen wir ja und da kommt ja genau das zusammen. Also Diagnose haben und Diagnosen nicht geben. Und in meiner Wahrnehmung ist das der Schlüssel, dass es eine Erklärungsidee gibt und dann aber immer auch den Part, der weiter fragend, weiter offen bleibt für die Beobachtung und das zusammenzuführen. Würdest du das auch so sagen?
Du hast ja demnächst auch noch eine, kann man ja ruhig mal spoilern, eine Folge mit unserer Chefärztin Dagmar Bäumel. Das wird bestimmt spannend, auch nochmal über das Thema zu sprechen, weil ich weiß, dass die das auch unheimlich kritisch sieht, das Thema Diagnosestellung. Und trotzdem ist es notwendig. So, ne? Also ich glaube, vielleicht ist es gerade dann sinnvoll, ja, wenn man die Diagnosen stellt, wenn man weiß, die braucht es eben auch in gewissen Kontexten und dann aber auch kritisch bleibt dazu und es nicht eben als Labeling, als Label vergibt und sagt, das ist jetzt so. Ich habe es ja am Anfang gesagt und so würde ich es auch, also würde ich es schon ziemlich durchgängig beschreiben, würde sagen, wenn das ein Instrument ist, was hilft, damit andere mich auch verstehen, wenn ich mit denen spreche, wenn das hilft, über eine bestimmte Idee immer wieder mich zu fragen, was es denn braucht, um gut zu Lösungen zu kommen, so, alles gut, dann ist das in Ordnung, so. Und wenn es zur Verständigung hilft, ist es in Ordnung. Wenn es zur Festschreibung dient, wenn es dazu dient, Label zu vergeben, wenn es dazu dient, Dinge zu manifestieren, dann halte ich es für problematisch.
Und machen wir das in der Kinder- und Jugendhilfe auch? Nehmen wir das als Label? Kommen Kinder und Jugendliche zu uns, bringen einen Bericht mit, in dem steht, das Kind hat und damit haben wir ein Label gegeben?
Naja, das ist ja das, was ich versucht habe, vorhin auszudrücken. Also es fehlt oft das Selbstbewusstsein, das, was ich gerade als Stärke beschrieben habe, für sich wirklich als Stärke zu sehen. Und wenn man das dann nicht, wenn man das sozusagen so als Manko sieht, dann stürzt man sich natürlich auf so andere Berufsfelder und andere Felder und sagt, ja super, guck mal, die haben eine Diagnose, die machen wir jetzt mal zu eigen. So, dann brauche ich auch nicht mehr so viel nachdenken, dann habe ich das erstmal und dann kann ich damit gehen. So, ich finde, das ist ein Ausdruck mangelnden Selbstbewusstseins gegenüber seinem eigenen Berufsbild. Denn das ist ja nicht aus Versehen so, dass wir so agieren, so diagnosefrei agieren, wenn ich das mal so ein bisschen zugespitzt sagen kann, und dass wir fragend bleiben und so, sondern das hat ja einen Sinn, dass wir so vorgehen, dass wir eben Menschen nicht zu schnell in Kategorien stecken, dass wir an Entwicklung glauben, dass wir an Hilfen zur Erziehung, dass wir an Prozesse glauben. Das ist ein Kind, was ich diese Woche gesehen habe, nicht das gleiche Kind ist, was ich in 3 Wochen sehe und so. Das sind ja alles die Dinge, von denen ich sagen würde, Mann, seid doch mal stolz drauf, wie wir das begreifen und wie wir uns in diesem relativ wenig vorstrukturierten Raum bewegen. Das ist doch großartig.
Also die Offenheit anzunehmen, was uns begegnet.
Die Offenheit, das anzunehmen, was uns begegnet, kreativ bleiben zu können, in Prozessen Freude zu haben, an Entwicklungen und vielleicht sogar zwischendurch auch mal an Wunder zu glauben.
Das finde ich einen total schönen Satz, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, an Wunder zu glauben, gerade in einem Bereich, der sehr klar beschrieben ist, nämlich der Bereich, der medizinische Bereich, der das sehr klar vorgibt. Es gibt Klassifizierungen, es gibt sehr klare Beschreibungen und dass das aber Raum hat für noch mehr. Und du hast das eben gesagt und das finde ich auch nochmal besonders schön, zu sagen, wir haben den Mut, an Prozesse zu glauben und dass das so wichtig ist in unserer Arbeit, dass Dinge ein Prozess sind und dass wir vielleicht oder auch Kinder und Jugendliche kommen mit einem Thema und es darf sich entwickeln und es darf sich verändern. Das ist bei unseren Kindern und Jugendlichen so, das ist bei Erwachsenen so, das ist bei unseren Pädagoginnen so und das darf auch bei Eltern so sein. Also die da auch offen zu bleiben für die Perspektiven, dass auch die sich verändern, dass es vielleicht zu einem Zeitpunkt wichtig war, dass das erstmal einen Namen hatte und Eltern dann, du hast es eben gesagt, Psychoedukation mit den Diagnosen sozusagen, also ein Verstehen davon zu haben, zu sagen, ah, okay, jetzt hat das erstmal einen Namen und dann gehe ich in die Arbeit, ins Begreifen. Und dass das für Eltern wahnsinnig wichtig ist, zu sagen, fragen zu bleiben, was bedeutet diese Diagnose für ein Kind, was bedeutet das für mein Erleben, und dass das eben alles Prozess ist für uns, für unsere Fachkräfte, zu sagen, okay, das ist vielleicht das, mit dem du kommst, und wir gucken jetzt mal, wohin kann es gehen, und dass eine Diagnose eben nicht beschränkt, weil das ist ja auch das, was teilweise passiert, dass eine Diagnose beschränkt. Es hat einen Namen, einen Titel, und damit stehen die oder den Kindern und Jugendlichen manche Entwicklungswege in den Köpfen gar nicht mehr offen. Weil der Raum dafür nicht da ist.
Ja, ich habe, muss überlegen, wie lange das her ist, aber würde sagen, um die 2010er meine Prüfung gemacht, damals beim Gesundheitsamt Hamburg zum Heilpraktiker für Psychotherapie, also beschränkt auf den Bereich der Psychotherapie.
Wir lernen hier immer wieder Neues über dich.
Und da musste ich eben auch, also die damals in ICD-10 eben vorwärts und rückwärts können, und dann beschäftigst du dich eben mit diesen Klassifikationen und musst die auch wirklich drauf haben, sonst bestehst du die Prüfung nicht. Und da war eine Durchfallquote von 70%. Deswegen, da geht man jetzt wirklich nicht entspannt rein und so. Deswegen muss man da schon sehr tief eintauchen und so. Und ich finde es durchaus interessant, sozusagen sich damit mal zu beschäftigen. Aber ich finde es auch wichtig, sich davon auch immer wieder zu lösen. Und das ist, glaube ich, das ist vielleicht auch die Kunst dabei. Ne? Das nicht einfach zu ignorieren, sondern es schon zu kennen. Also zumindest, also das muss jetzt nicht jeder, ne? Aber als Institution finde ich es schon wichtig, das auch zu kennen, darin auch vertraut zu sein, so, und gleichzeitig aber sich davon auch immer wieder lösen zu können. Wenn ich das mal bei uns sehe, dann nähert man sich vielleicht auch immer mehr dem, worum es im Kern eigentlich geht. Also bei allem, wo ich uns, damit wir uns entwickeln können, auch immer wieder kritisch sehe, aber was ich glaube, was wir schon relativ gut hinkriegen, ist, dass wir mit verschiedenen Systemen, und das ist eben die Förderschule für emotionale, soziale Entwicklung. Das ist übrigens auch unser Berufskolleg, der ja wiederum ErzieherInnen, HeilpädagogInnen, HeilerziehungspflegerInnen und viele andere Berufsgruppen auch noch mehr ausbildet. Und eben die klassische Kinder- und Jugendhilfe und die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und die Erziehungsberatungsstelle und die verschiedenen anderen Projekte, die wir haben, und die ambulanten Hilfen, dass wir in diesen Bereichen, in dem Zusammenspiel dieser sehr, sehr verschiedenen Bereiche, im Zusammenspiel dieser sehr, sehr verschiedenen Professionen und übrigens im Zusammenspiel dieser verschiedenen Sozialgesetzbücher, also ja nicht nur unterschiedliche Paragraphen, sondern auch noch unterschiedliche Sozialgesetzbücher, immer wieder versuchen, als Richtschnur das Kind in den Mittelpunkt zu stellen und den Jugendlichen und die Familie in den Mittelpunkt zu stellen und sagen, und von dem aus denken wir alles, was wir hier tun, egal ob wir in der Schule sind oder in der Klinik sind oder im Kinder- und Jugendhilfebereich sind, völlig egal. Das ist der Ausgangspunkt, das ist der Kompass, mit dem wir unterwegs sind. Und das, finde ich, bei all dieser Diskussion ist, darum geht's eigentlich.
Den Fokus zu behalten, das Kind in den Mittelpunkt zu stellen, absolut. Und ich würde sagen, das tun wir auch in unseren Prozessen drumherum. Ne? Also wenn ich aus der Brille Kinderschutz gucke, dann ist es auch genau das, immer wieder die Frage zu sagen, was sagt das Kind, der Jugendliche dazu? Lass uns gucken, was bedeutet das für den? Wo ist Schutz da sinnhaft? Wo denken wir Therapien und so weiter? Und du hast es gerade aufgezählt, was wir da alles so im Angebot haben. Das Repertoire ist groß und ich empfinde auch das wirklich als Stärke zu sagen, wir stellen das Kind, den Jugendlichen und sein System, das kann ja verschieden sein, wer dazugehört, und sein System in den Mittelpunkt. Und das ist ein großes Geschenk unserer Arbeit. Und das spannt ganz gut den Bogen. Du hast eben gesagt, schon mal einen kleinen Ausblick gegeben. Es wird eine Folge geben mit unserer Chefärztin, Frau Dr. Dagmar Bäumel. Die wird übrigens in eine Gemeinschaftsfolge sein, nämlich mit einer unserer Abteilungsleitungen aus der Jugendhilfe, der Alina Fork, wo es genau darum geht, nämlich das Zusammenspiel aus Jugendhilfe und Therapie, aus dem Zusammenkommen von Jugendhilfe und Diagnosen. Und da freue ich mich sehr drauf. Das ist ein kleiner Ausblick, den ihr jetzt schon hört. Es wird noch ein bisschen dauern, bis es die gibt. Aber genau das wird stattfinden, weil das eben unser Special sozusagen hier ist, weil das vor Herausforderungen stellt und weil das aber eben auch wahnsinnig wichtig ist, um Kinder und Jugendliche in ihrer Ganzheitlichkeit zu begreifen. Und darauf bin ich sehr stolz, dass wir das hier tun und dass wir das teilen dürfen und dass wir das eben auch im Rahmen dieses Podcasts nach außen teilen dürfen und unseren Blick auf die Kinder und Jugendlichen so geben dürfen. Und ich danke dir, dass du dich heute mit mir auseinandergesetzt hast mit dem Thema Diagnosen und was bedeuten sie und wo sind sie vielleicht hilfreich, wo sind sie ein Hemmnis und vor allen Dingen, was für einen Umgang braucht es damit. Denn das ist das, wo es letztendlich darum geht, welchen Umgang finden wir mit den Dingen.
Sehr gerne.
Danke dafür. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Kinderschutz im Dialog. Der Systemversteher-Podcast mit Carsten Schüler und Alexandra Voss.